Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielscher, 46 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft, Sport und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Heute ist Gesine Zukowski bei mir zu Gast. Die Schauspielerin ist aus dem deutschen Fernsehen nicht wegzudenken. Vom Tatort bis zum Traumschiff hat sie alles gespielt. Jetzt ist sie 55 und stellt fest, dass auch für sie weniger Geschichten geschrieben werden. Das nimmt sie aber so nicht hin und hat mit der Plattform Palais Flux die Kampagne Let's Change the Picture ins Leben gerufen. Sie soll Schauspielerinnen ab 47 mehr Sichtbarkeit verleihen und zu mehr Rollen verhelfen. Die Kampagne fällt auf fruchtbaren Boden und räumt einen Preis nach dem anderen ab. Darüber und über vieles mehr rede ich mit Gesine Zukowski. Viel Spaß beim Zuhören. Du bist jetzt 55 Jahre alt.
Noch, ja.
Noch. Genau. Was ist so dein erster Gedanke, wenn du an dein Alter denkst?
Ich finde 55 einfach eine schöne Zahl. Ansonsten denke ich persönlich gar nicht viel über mein Alter nach, weil ich fühle mich ja nicht wie 55. Also man wird äußerlich älter und also man fühlt das natürlich auch, weil Sachen vielleicht beschwerlicher werden oder so. Aber innerlich, ich warte immer drauf, wann ich erwachsen werde, aber es passiert irgendwie nicht. Mit 30 dachte ich schon, naja, jetzt aber. Mit 40 dachte ich das auch, mit 50 auch. Aber es passiert nicht.
Ja, glaubst du, dass es noch passiert, wenn du älter wirst?
Nee, mein Opa hatte mir mit 74 gesagt, also da hat er mir das Phänomen schon erklärt, hat gesagt, nee, das ist, innerlich bin ich vielleicht 30 oder so. Genau, innerlich altert man irgendwie nicht so. Und das konnte ich mir natürlich überhaupt nicht vorstellen für mich, weil es war mein Opa mit 74, es war halt ein alter Mann. Ne? Da habe ich das erstmal drüber nachgedacht, ach interessant, der fühlt das gar nicht, der fühlt nicht, dass er 74 ist. Mhm. Und das kann ich bestätigen. Das ist bei mir genauso. Und ich glaube, bei jedem anderen auch.
Ja, ich erinnere mich, dass ich meinen Papa irgendwann mal gefragt habe, da war ich so, weiß ich nicht, 15 oder so, wann man denn erwachsen wird. Und dann meinte er das ähnlich, meinte so, ja, ich warte da auch noch drauf.
Siehst du, genau.
Ja, also kann ich auch bestätigen, der ist irgendwie nach wie vor super kindlich unterwegs. Ja.
Das so. Es passiert halt einfach nicht. Ne? Natürlich, man erlebt Dinge und man hat Erfahrungen. Das Einzige, was natürlich passiert, wenn die Perimenopause eintritt und sich hormonell, bei Frauen so, aber bei Männern also passiert ja hormonell auch. Also gibt es ja auch ein bisschen Unterschiede, aber nicht so stark wie bei uns Frauen. Mhm. Und das verändert natürlich schon was, wenn das Östrogen sinkt und auch bei manchen das Testosteron stärker wird, also dieses Gefühl, dieses, was Frauen halt so haben, sich immer um alles kümmern müssen und so weiter, das geht ja damit ein bisschen weg und das kommt so eine Scheißegal-Haltung dazu, die ich genieße, die ich richtig toll und stark finde. Also das finde ich etwas, was sich auf jeden Fall verändert hat, also was ich auch wirklich richtig intensiv merke. Aber das finde ich was ganz Positives.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Ich finde auch, dass man sowieso von Jahr zu Jahr irgendwie mehr bei sich ist, selbstbewusster ist und dann zu den Entscheidungen auch einfach besser stehen kann, weil man es nicht mehr jedem so recht machen muss, ne?
Total. Und natürlich ist auch sehr angenehm, dass man eine Sicherheit dazu gewinnt, im Beruf zum Beispiel, dass ich Sachen, wo ich vorher wirklich Ängste hatte und Unsicherheiten, dass ich da gar nicht mehr drüber nachdenke. Und das gibt einem natürlich eine unglaubliche Freiheit. Das macht einfach Spaß. Also dadurch genießt man Dinge viel mehr, oder ich zumindest.
Bei welchen Sachen jetzt auf deinen Beruf bezogen, wenn du das gerade erwähnst, warst du unsicher? Was hat sich da genau verändert?
In meinem Beruf ist es natürlich extrem, weil man immer wieder in so einer Art Prüfungssituation sich befindet. Jedes Casting kann man ja empfinden als, ich muss hier was beweisen. Und dahin zu kommen, zu sagen, nein, muss ich gar nicht, weil es ist ja ein gegenseitiges sich kennenlernen und gucken, passt man für eine Figur, passt das Projekt, ist es was eben gegenseitig funktioniert, stimmt die Chemie und so weiter. Und da hinzukommen, das nicht persönlich zu nehmen zum Beispiel, wenn man dann eine Absage bekommt, weil das gehört einfach dazu, das kann immer nur eine Person diese Rolle dann bekommen und sehr viele sind in der Auswahl. Das heißt, kann man sich ja ausrechnen, wie da die Wahrscheinlichkeiten sind. Die sind halt nicht sehr hoch. Das zum Beispiel nicht persönlich zu nehmen, das ist ja eine Frage der Erfahrung auch, dass man irgendwann weiß, ja, dann manchmal klappt es und manchmal klappt es halt nicht. Ne? Deswegen gehe ich natürlich heute, wenn ich zu einem Casting gehe, gehe ich da ganz anders hin, als ich das mit Anfang 20 gemacht habe.
Jetzt kommt aber ja bei Schauspielerinnen noch der Druck dazu, dass es für ältere Schauspielerinnen einfach nicht mehr so viele Rollen gibt und die Geschichten irgendwie ganz anders erzählt werden. Das ist ja dann eine Komponente, die dazukommt, ne? Also wie nimmt dich dein berufliches Umfeld wahr? Was macht das denn dann noch mit dir?
Das fängt ja sehr früh an. Also das erste Mal, dass ich gehört habe von einem Regisseur, dass ich jetzt eigentlich schon zu alt bin für viele Rollen, war mit 30.
Ja.
Da fühlte ich mich ja eigentlich zum ersten Mal sicher in meinem Beruf. Also das war ja das Alter, wo ich dachte, ah, jetzt bin ich irgendwie so angekommen. Ne? Ich habe so schon Erfahrungen gemacht und wusste schon, ah, ich habe jetzt ein bisschen was gelernt. Jetzt stimmte das, innerlich stimmte das. Und dann hieß es plötzlich, jetzt bist du aber für ganz viele Rollen schon zu alt. Das heißt, damit setzt man sich als Schauspielerin sehr früh auseinander, dass man bestimmte Sachen dann eben nicht mehr machen kann. Auf der Bühne natürlich noch viel. Also ist es ein bisschen variabler. Es gibt 70-Jährige, die 14-Jährige spielen auf der Bühne. Das gibt es im Film und Fernsehen natürlich nicht. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass allein wie jetzt, wenn man die ganzen Theaterstücke sich anguckt, die in den letzten Jahrhunderten geschrieben worden sind, da ist es einfach so. Tatsächlich, es gibt sowieso grundsätzlich weniger Frauenrollen und ältere Frauenfiguren schon fast gar nicht. Und wenn, dann sind sie auch nur in sehr seltenen Fällen spannende Figuren. Also es sind ja dann irgendwelche Mütter oder Großmütter. Und wenn man da nicht gerade Medea oder Lady Macbeth spielt, dann, ja, da, also viel ist da nicht so. Deswegen, klar, also aktuell verändert sich das gerade. Also die Autoren, die jetzt schreiben, haben das anders auf dem Schirm. Also es gibt gerade ganz tolle Stücke, ehrlich gesagt. Also da passiert gerade was. Aber da mussten wir lange drauf warten. Das heißt, ja, also man setzt sich sehr früh damit auseinander, dass man gucken muss, wie man in dem Beruf auch noch arbeiten kann, ohne dass man jetzt auf diese drei Rollen wartet.
Also war jetzt die 50 für dich nicht nochmal so eine krasse Zäsur?
Nee, bis jetzt nicht tatsächlich. Mhm. Aber eher eigentlich die 40. Also die 40 war so eine Zäsur, dass es merklich sehr viel weniger Arbeit einfach gab. Und als ich sehr jung war, ich hab schon sehr bewusst auch eine Schauspielausbildung gemacht, weil mir das von Anfang an natürlich klar war, dass es so sein würde. Also wenn man da einsteigt in den Beruf, weiß man das natürlich. Ich wusste von älteren Kolleginnen schon, dass sie dann das ganze System so ein bisschen umstellen, ne? Dass sie dann mehr Lesungen machen. Und früher konnte ich mir das natürlich überhaupt nicht vorstellen. Da dachte ich so, oh Gott, wie langweilig, wenn man dann nur noch so Lesungen macht. Und heute finde ich das ein ganz tolles Feld und eine ganz tolle Arbeit. Und mache das auch nicht nur, weil dann nichts anderes geht, sondern weil ich das wirklich sehr liebe und weil man da nochmal, ja, eben ganz andere Freiheiten hat. Das ist tatsächlich ja so der persönliche Weg, wo jeder gucken muss, wie er dann mit der erstmal momentanen Ausgangssituation klarkommt.
Jetzt hast du zusammen mit Palli Flux eine Initiative gegründet, Let's Change the Picture. Vielleicht kannst du mal erzählen, was der Kern dessen ist.
Die Motivation für die Kampagne war tatsächlich eine ganz andere bei mir. Denn also in der Corona-Zeit saßen wir alle, glaube ich, relativ viel vorm Fernseher. Und ja, ich habe viel Serien geguckt und fühlte mich einfach nicht abgeholt. Also ich habe nichts gefunden, was mich interessiert hat mit meinen Bedürfnissen so in meinem Alter. So, ich möchte ja mich identifizieren mit Charakteren und habe nur wirklich sehr wenig gefunden. International waren ein paar Sachen dabei, die ich ganz spannend fand. Aber es war wirklich wenig, wenig, wenig. Einfach auch wieder nur spannendere Männerfiguren. Und ich schaue einfach Männern nicht so gerne zu wie Frauen. Das ist einfach so. Und ja, ich war ein bisschen genervt davon. Und dann habe ich Silkes Artikel gelesen, wir wollen mitspielen. Zeit Online hatte sie, glaube ich, 7. Februar 2022 veröffentlicht. Und da hat sie dieses, ja auch aus der Sicht der Zuschauerin, dieses Problem einfach ganz toll beschrieben. Also so, dass ich dachte, ja gut, also besser kann man eigentlich die Situation gar nicht auf den Punkt bringen. Und eben der letzte Absatz war, das wird niemand für uns verändern, wir müssen das selber in die Hand nehmen. Und das war so ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, ja, stimmt, also es wird niemand für uns verändern. Und dann habe ich diesen Artikel an Redakteurinnen und Produzentinnen geschickt und Mensch, guck mal, das hat sie, die Silke Burmeister, hier so toll geschrieben. Da muss doch jetzt was passieren. Und dann schrieben mir alle zurück, ja, tolle Artikel, haben wir alle gelesen. Aber es hat sich irgendwie trotzdem natürlich nichts verändert. Also so, ja, ist allen bewusst, aber ist halt, wie es ist. Und dann habe ich zu Silke Kontakt aufgenommen und dann haben wir relativ, also wirklich innerhalb von einer halben Stunde gesagt, okay, wir machen eine Kampagne, wir wollen jetzt irgendwas machen, wir wollen laut werden und uns das jetzt nicht mehr gefallen lassen. Wir wollen abgeholt werden, wir wollen Geschichten sehen, wo wir uns wiederfinden, wo wir vor allem auch Vorbilder haben. Also auch meine Tochter ist jetzt 22, die gesagt hat, ich möchte auch irgendwie coole ältere Frauenfiguren sehen. Das langweilt mich, was ich sehe. Ich möchte auch wissen, wo es hingeht. Also auch, ist ja nicht nur was uns Ältere betrifft, sondern auch die Jungen, die sagen, uns fehlen die Vorbilder.
Ganz genau. Deswegen habe ich diesen Podcast auch gestartet, weil es mir auch so geht, ne? Und in meinem Beruf ist es halt auch so, mir war das erst gar nicht so bewusst, aber ich habe neulich eine Kollegin getroffen. Ich habe mein Volontariat damals bei MTV gemacht, also Musik, Fernsehen, und da war natürlich alles jung und schnell und so. Und die Andrea meinte dann zu mir, naja, guck mal, wir hatten doch gar keine Kolleginnen, die irgendwie über 30, 35 waren. Und da ist mir das erstmal aufgefallen. Ich habe das ja damals für ganz normal gehalten irgendwie, weil ich gar nichts anderes gesehen habe, weil diese Realitäten gar nicht abgebildet waren bei mir im Job sozusagen. Und genau, so geht es vielen auch, die hier zuhören, die dann schreiben so, ja, ich bin jetzt Mitte 20, bin in einer Werbeagentur und meine älteste Kollegin ist 30. Ich weiß nicht, wer ich bin und wo ich bin, wenn ich 50 bin. Von daher, also nur sagen die, das ist toll, dass du das machst, weil man dadurch sozusagen mal Bilder sieht. Und die fehlen einfach komplett.
Ja, genau. Also die Erfahrung habe ich ja jetzt auch gemacht mit der Serie, die ich jetzt die letzten 2 Jahre gemacht habe, Hotel Mondial. Da spiele ich eine lesbische Hotelchefin und die Reaktion von jungen Frauen war so extrem, das hat mich total überwältigt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also da ist richtig wie so eine Bewegung entstanden von jungen, queeren Frauen, die sagen, das gab's einfach noch nie, dass so selbstverständlich eine Mitte 50-jährige lesbische Frau eben auch nicht so negativ, sondern einfach ganz normal positiv gezeichnet wird, ohne dass es problematisiert wird und dass ihnen halt diese Vorbilder fehlen und dass sie, also mir haben ganz viele Frauen geschrieben, dass sie sagen so, jetzt weiß ich habe auch eine Zukunft, weil es gab kein Bild für mich als lesbische Frau mit, was mache ich denn mit Mitte 50? Und sie haben das erste Mal so eine Vision bekommen von, ja, das Gleiche wie jetzt, also es geht ja weiter, das Leben geht weiter und es kann auch schön sein. Und da ist mir auch nochmal so klar geworden, ja, was da fehlt an Abbildung, wie krass das ist. Also das ist, diese Liebesgeschichte von dieser Figur ist ja dann viral gegangen, ist auf TikTok millionenmal, werden da diese Edits geteilt und so weiter. Es gibt in 73 Ländern Fans aus der queeren Community und es gibt so viel Liebe und Dankbarkeit für diese Figuren. Diese ganze Bewegung entstand ja nach Let's Change the Picture und das hat mich, also mit dieser Wucht auch genau, also die jungen Frauen sagen auch immer so, ja, uns fehlen einfach die Vorbilder. Das hat mich jetzt auch nochmal bestätigt zu sagen, ja, da müssen wir nochmal genauer hinschauen, ne? Und man kann die jungen Leute da auch nicht so abservieren mit, ja, aber wir haben doch hier das und das. Man muss auch ein bisschen zuhören, was die jungen Leute wirklich wollen und nicht immer nur wieder die Alten sagen den Jungen, was sie eigentlich haben wollen. Das ist ja das, was gerade stattfindet. Und das ist ein bisschen schwierig, finde ich.
Ja, absolut. Und ich finde, also dadurch, ne, was du gerade beschreibst, dass so viele auch in Interaktion gehen, da sehen doch die Sender oder die Streamer oder die Produktionsfirmen eigentlich auch, was für eine Resonanz da kommt und was für ein Markt da im Grunde auch wartet, ne? Weil das ist ja auch immer ein bisschen das Argument, dass da kein Markt ist. Aber das ist ja totaler Quatsch, weil wir sind ja 9 Millionen Frauen allein nur in der Wechseljahrsphase. Also das ist ja eine riesen Zielgruppe, die da einfach liegen gelassen wird.
Genau, also genau das ist das eine. Es sind 21 Millionen Frauen über 47. Das ist ja, war ja der Slogan auch unserer Kampagne. Mhm. Also ich glaube, das ganze System funktioniert so nicht mehr. Ne? Das System ist ja aufgebaut auf der Quote. Es gibt aber einen Medienstaatsvertrag und der Medienstaatsvertrag sagt, die öffentlich-rechtlichen Sender sind ja verpflichtet, alle abzubilden, die Gesellschaft so abzubilden, wie sie eben in der Gesellschaft vorkommt. Und wenn du anfängst jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt das Beispiel nehme von jungen, queeren Frauen, das ist natürlich keine gesellschaftliche Mehrheit, das ist natürlich eine Minderheit. Und du wirst natürlich, diese Frauen erreichst du jetzt, aber du wirst keine krasse Quote damit erzielen, wenn du diese Frauen abholst. Das heißt, dieses Quotensystem beißt sich mit dem Medienstaatsvertrag eigentlich, der sagt, man ist zu dieser Abbildung verpflichtet. Die Quote selbst ist aber gar kein Teil des Medienstaatsvertrags. Also das heißt, das ist ja etwas, was die Quote stammt aus den 80er Jahren. Das wurde von RTL erfunden. Das haben die Öffentlich-Rechtlichen ja übernommen letzten Endes als wie so eine Existenzberechtigung zu zeigen, ja guck mal, wir haben aber eine Quote, deswegen ist es wichtig, dass es uns gibt. Aber was jetzt die Fiktion angeht, finde ich das hochproblematisch, wenn man da den Auftrag, den man hat als öffentlich-rechtliches Fernsehen, ernst nimmt und sagt, ja, wir sind hier verpflichtet, die Gesellschaft divers abzubilden.
Ja, vor allem, ich meine, die sind ja gar nicht auf Werbeeinnahmen angewiesen und nach 20.15 Uhr kommt ja sowieso keine Werbung mehr, soweit ich das weiß, im Öffentlich-Rechtlichen.
Ja.
Also da müsste man doch eigentlich sogar klagen können, oder? Dass dieser Staatsvertrag eingehalten wird.
Ja, das kann man bestimmt auch machen, ja.
Okay, next step. Schreiben wir uns mal eben schnell auf.
Also auf jeden Fall haben die ZuschauerInnen schon sehr viel Rechte auch. Mhm. Das ist so. Und man muss das auch nutzen. Man kann da auch hinschreiben und man kann das einfordern. Mhm. Ne? Also ist, aber ich denke wirklich, tatsächlich ist es eine politische Entscheidung, auch da einen Druck auszuüben, zu sagen, so Leute, verändert mal dieses Quotensystem, weil das das ist auch nicht mehr zeitgemäß.
Mhm.
Also wir haben eine Zeit, in der es die Menschen, auch die Minderheiten, die nicht abgebildet werden, sagen so, jetzt ist Schluss, wir wollen gesehen werden, also das ist ja nicht nur, was ältere Frauen angeht oder queere Frauen angeht, das ist ja, betrifft ja jede Gruppe, die nicht ordentlich abgebildet ist.
Mhm.
Ne? Also das ist ja ein Gesamtproblem.
Mhm.
Und du kannst auch nicht anfangen, wenn du sagst, okay, wir müssen jetzt, was Diversität angeht, zum Beispiel mehr People of Color bringen, dann ist es ja auch so, dass die People of Color, die dann besetzt werden, sind dann auch wieder jung.
Mhm.
Ne? Also es sind dann auch nicht ältere Frauen, sondern es sind junge Frauen, die dann besetzt werden. So, und dann wird ein Häkchen dran gemacht, ja wieso, wir haben doch hier unsere, das ist doch divers. Ne?
Mhm.
Also man muss halt schon mal ein bisschen genauer hinschauen, ein bisschen liebevoller. Und also ich denke, es reicht auch, wenn man anfängt, die Ideen aus der Realität zu nehmen und nicht immer wieder die Stereotype zu reproduzieren, die wir jetzt die letzten 40 Jahre im Fernsehen gesehen haben. Weil das ist ja auch so ein Problem in der Fiktion, dass aus Angst davor, eben keine Quote zu erreichen, macht man immer und immer wieder dasselbe, weil man weiß, ah, da hat das schon mal funktioniert, da hatte ich jetzt schon mal diese Quote, deswegen verändern wir das jetzt bitte nicht.
Mhm.
Ne? Und alles, was neu startet und nicht gleich eine super Quote hat, wird abgesetzt. Und so wirst du nie etwas verändern.
Mhm.
Und das, da muss sich grundsätzlich, glaube ich, sehr viel noch bewegen.
Und du sagst aber, da ist einiges auf dem Weg und es verändert sich ein bisschen was.
Ja, also wir hatten, Silke und ich hatten letztes Jahr einen Termin bei der ARD Digitto. Muss man sagen, die ARD Digitto, der Thomas Schreiber war sehr aktiv, der ist von sich aus, der Chef der Digitto, auf uns zugekommen und hat gesagt, wir nehmen das ernst, wir wollen etwas verändern. Und da sehe ich tatsächlich auch schon, dass da was passiert ist, auf jeden Fall. Also das ist, da hatten wir einen Impulsvortrag, wir hatten ein Großteil des Programmspiegels von 2023 haben wir uns vorgenommen und analysiert. Und bei der Analyse kam heraus, dass tatsächlich dieses Alter zwischen 50 und 60, also genau das, die Phase des Klimakteriums, komplett ausgespart wird in den Geschichten. Es ist wie ein blinder Fleck, wird nicht erzählt. Also es gibt Schauspielerinnen bis so circa 55, die besetzt werden. Aber die Figuren, die sie spielen, sind dann jünger. Also die sehen dann halt noch jünger aus. Ich kann das bestätigen, bei mir ist, ich bin 55 und wenn ich ein Drehbuch kriege, dann steht hinter dem Rollennamen ältestens 49 dahinter. Die Figuren, die ich geschickt kriege, werden einfach irgendwie nicht älter. Also dieses Alter zwischen 50 und 60 wird nicht erzählt, überhaupt nicht. Auch eine Kollegin von mir hat gespielt, die ist 2 Jahre älter als ich, 57 glaube ich, und die hat dann eine Großmutter gespielt. Sie war viel zu jung dafür. So, aber sie hat dann eine Figur gespielt, die eigentlich älter ist. So, das ist auch so ein Klassiker. Aber dieser Lebenszeitraum der Wechseljahre, was ja eine prägende Zeit ist für Frauen, also wir wissen ja, ist ja komplett tabuisiert. Und das ist eben auch in Film und Fernsehen einfach ein blinder Fleck.
Dabei ist das so spannend. Na,
eben, es ist völlig absurd.
Also da könnten ja einfach so irre tolle Filme und Geschichten entstehen. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Dr. Kade Healthcare und die neue Kade Hydro Befeuchtungscreme. Diese Creme wurde speziell für die Befeuchtung und Rückfettung der Haut im äußeren Intimbereich entwickelt und beinhaltet hochwertige pflanzliche Öle. Gerade in und nach den Wechseljahren, aber auch nach einer Schwangerschaft oder in Phasen mit hoher Stressbelastung, entwickelt die Haut im Intimbereich spezielle Bedürfnisse und braucht dann intensive Pflege. Die Kade Hydro Befeuchtungscreme beruhigt, schützt, pflegt die Haut langanhaltend und hilft sogar bei der Regeneration. Das liegt an der speziellen Wasser-in-Öl-Formulierung. Der Film, der sich beim Auftragen auf die gereizte Haut legt, kann die Beschwerden, die durch die Trockenheit ausgelöst werden, lindern. Die Kade Hydro Befeuchtungscreme enthält hochwertige Inhaltsstoffe wie Bisabolol aus der Kamillenblüte, Hyaluronsäure und Mandelöl und ist zudem frei von Duftstoffen, Paraffinen und Konservierungsstoffen. Wenn ihr noch mehr wissen möchtet zu Anwendungsgebieten, Zusammensetzung und Wirkung der Kade Hydro Befeuchtungscreme, in den Shownotes habe ich euch einen Link zu diesen Infos hinterlegt. Danke an Dr. Kade Healthcare für die Unterstützung dieser Episode von 50 über 50. Jetzt möchte ich euch noch meinen zweiten Werbepartner vorstellen. Oh, Verzeihung, ich musste noch schnell einen Schluck von meinem Glow Coffee nehmen, bevor der kalt wird. Ich freue mich, heute einen schon gut bekannten Werbepartner bei 50 über 50 zu haben, Glow 25. Glow 25 stellt Kollagenprodukte her. Warum brauchen wir das? Weil das körpereigene Kollagen schon ab Mitte 20 sinkt und nach der Menopause das vom Körper benötigte Kollagen nur noch zu 50% bereitgestellt wird. Gut also, dass man es easy zuführen kann. Kollagen ist wichtig für Haut, Haare und Nägel, klar, aber auch, und das ist viel wichtiger, für Knorpel, Gelenke, Bindegewebe und Sehnen. Wenn die gut versorgt sind, sind wir einfach fitter und frischer. Hier geht es nicht um Anti-Aging, sondern um Well-Aging. Glow 25 ist streng kontrolliert und in Deutschland abgefüllt. 15 Gramm von dem Pulver lassen sich wirklich überall unterbringen. Auf der Website findet ihr jede Menge Rezepte. Mein Kaffee wird zum Beispiel super schnell zum Glow Coffee, einfach einen Esslöffel Kollagenpulver unterrühren, bis er sich aufgelöst hat. Das Kollagenpulver ist geschmacksneutral. Wenn ihr auch ganz einfach eine neue gesunde Routine ausprobieren wollt, dann könnt ihr mit dem Code 50über50 20% sparen. Und das ohne Mindestbestellwert. Auf glow25.de findet ihr auch jede Menge Infos und Inspirationen zum Kollagen. Danke an Glow25 für die Unterstützung dieses Podcasts und meiner Gesundheit. Werbung Ende.
Ich habe selber versucht jetzt bei mehreren Figuren, also ich bin ja dann immer so, dass ich einfach, also wenn ich die Möglichkeit habe, meine Figuren, wenn da stand 49, ich setze das Alter dann einfach rauf, weil ich das auch nicht gut finde. Ich möchte einfach schon versuchen, dass die Frauen, wenn sie zuschauen, ein realistisches Bild bekommen von Frauen. Das ist, also wir machen doch den Menschen sowas vor, was wieder ganz unangenehm ist. Also wenn wir zum Beispiel, jetzt sage ich mal, eine Figur mit Mitte 60, die Mitte 60 sein sollen, die besetzen wir mit einer Mitte 50-Jährigen, dann gucke ich dazu und denke so, boah krass, wie sieht die denn aus mit Mitte 60? Ne? Also das Bild, diese Wahrnehmung, das stimmt einfach nicht überein. Und genau, da fällt mir noch ein ganz krasser Punkt, den wir entdeckt haben bei dieser Analyse, ist, dass es wird ja immer so besetzt, dass die Frauen, die Mütter spielen, etwa 10 bis 15 Jahre, also in ganz vielen Fällen, nur älter sind als die Töchter. Das heißt, die Frauen in Film und Fernsehen haben in fast allen Fällen Teenager-Schwangerschaften. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, da die Zahlen anzuschauen. Das Durchschnittsalter von Frauen in Deutschland bei der Geburt, also bei ihrer ersten, wenn sie ihre erste Geburt haben, ist 30. Mhm. Teenager-Schwangerschaften zwischen 10 und 15 Jahren, so wie besetzt wird, sind so minimal. Ich habe jetzt die Zahlen nicht auswendig, aber es gibt mehr Frauen in Deutschland, die über 50 sind und Kinder gebären, als Frauen, die unter 15 sind.
Okay.
Das ist ja ein völlig anderes Bild, was da verkauft wird.
Mhm.
Und das ist eben auch etwas, was ja einen totalen Druck macht, wenn man dann immer diese wahnwitzig jungen Mütter mit 20-jährigen Töchtern sieht und immer denkt so, oh mein Gott, ich sehe so alt aus. Meine Tochter ist auch 20, aber das ist, was ist denn das? Also ich muss was machen lassen. Es ist ja grauenvoll. Also das ist ja auch eine Verantwortung, die man hat. Was erzählen wir denn da die ganze Zeit? Und das war zum Beispiel auch, wenn wir mit Redakteuren reden, das ist den meisten einfach nicht bewusst. Das ist, wurde immer so gemacht. Man nimmt die Frauen, weil sie natürlich noch ein bisschen knackiger sind oder keine Ahnung. Meistens ist das der Grund. Und es wird nicht drüber nachgedacht. Es wird über die Konsequenzen nicht nachgedacht.
Mhm.
Es wurde immer so gemacht und es wird nicht verändert. Und ich glaube, wir müssen erstmal, und das macht unsere Kampagne jetzt auf jeden Fall, es legt halt den Finger in die Wunde und zeigt das mal auf und zeigt so, hier läuft ganz viel einfach, wie es immer läuft, aber das ist vielleicht nicht gut. Und da können wir was verändern. Und es muss uns erstmal bewusst werden, bevor man es verändert. Und wir sind eigentlich gerade in diesem Prozess des Bewusstmachens.
Mhm.
Wir hören halt auch genau hin. Also es hat uns eine Maskenbildnerin erzählt von einer Produktion, wo die Schauspielerin, die war Anfang 50 und hatte zur Szene ein T-Shirt an. Und dann kam die Resonanz von der Redakteurin, nee, also auf gar keinen Fall. Also es war wirklich die Redakteurin, die gesagt hat, keine T-Shirts. Man kann den Zuschauern Oberarme von über 50-Jährigen nicht zumuten.
Ja, alles klar. Das ist nur eine klare Meinung, ne?
Ja.
Meine Güte.
Ja, das ja, genau.
Gar nicht.
Also genau, das geht halt in ganz viele Bereiche rein.
Mhm.
Und wir haben ganz viele kleine Hebel, die wir da noch drehen können, die wir verändern können. Wir müssen halt aufpassen, bewusst machen, sprechen. Ja, die ADDGETO hatte jetzt als Ergebnis schon mal, dass ihnen bewusst geworden ist, dass es einfach diesen blinden Fleck gibt.
Mhm.
Von Frauen zwischen 50 und 60 hatten sie bei einem Drehbuchwettbewerb, also sie haben so eine Ausschreibung an Hochschulen, an Filmhochschulen. Das machen sie jedes Jahr und haben jetzt dieses Jahr Impuls, heißt dieser Preis, der da vergeben wird, haben gesagt, okay, wir wollen jetzt diesen Wettbewerb eingrenzen in dieses Alter zwischen 50 und 60, weil wir eben festgestellt haben, das ist ein blinder Fleck. Also das ist mal so eine erste Aktion. Da gab es jetzt auch gleich schon wieder Kritik, weil das sind natürlich Hochschulabsolventen, die da schreiben, sind ja in den meisten Fällen sehr jung. Da gab es dann Klagen aus Autorinnenreihen, dass sie sagen, wieso schreiben denn dann junge Leute über ältere Frauen? Klar, kann man so sagen. Ich finde es erstmal einen ersten Schritt eben, dass es überhaupt realisiert wird, dass das ein blinder Fleck ist. Das ist natürlich, also das sollte jetzt nicht damit auch wieder das Häkchen gesetzt werden und dann war es das, sondern natürlich muss das jetzt weitergehen.
Mhm.
Natürlich soll jeder, der Lust hat, Geschichten zu erzählen über ältere Frauen, soll das bitte machen und die Sender sollen im besten Fall so offen sein, das dann auch umzusetzen.
Mhm.
Das ist halt das Ziel natürlich.
Mhm. Mich würde noch interessieren, wenn jetzt sowas rauskommt, ne, bei diesen Analysen, dass dieser blinde Fleck zum Beispiel da ist. Wie reagieren denn die Redakteure und Redakteurinnen darauf, wenn denen das bewusst wird?
Na, auch überrascht. Es ist tatsächlich ihnen einfach nicht bewusst. Also die Reaktion war positiv in dem Fall, war das ja ein toller Austausch, dass sie sagen, okay, wir haben uns darüber noch nie Gedanken gemacht. Ich hatte bei dem Produktionsspiegel halt mir die Mühe gemacht, tatsächlich von den immer erste, zweite Hauptrolle geguckt, ob das eine Frau ist, wenn es eine Frau ist, wie alt sie ist und wie alt die Rollenfigur ist. Und dabei ist das rausgekommen. Und die Reaktion von den RedakteurInnen war, dass sie gesagt haben, ja, naja, wenn wir besetzen, da gucken wir halt nicht danach, wie alt die Person ist. So, das wird halt nach Gewohnheit, nach deren, ist ja klar, das ist, sie besetzen, ach Mensch, das passt, aber sie machen sich das eben nicht so bewusst. Also deswegen ist dieses drüber sprechen und bewusst machen eben so wichtig. Also ich denke, da jeder, der dabei war und das mitbekommen hat, in dem Fall, wird jetzt zukünftig natürlich da ein bisschen anders drauf gucken.
Mhm.
Ja, das ist, manchmal sind es ja so eine ganz simplen Sachen, die da schon was verändern können.
Ja.
Ja?
Ich habe gerade aktuell noch die Folge von Kreumann gesehen, in der du gespielt hast, und ich fand es eigentlich Wahnsinn, weil alle Klischees, die ja auch wahr sind, da verarbeitet wurden. Ich fand, das Drehbuch war sensationell. Ja. Es war eine ganz tolle Folge, die ja auch in der ARD ausgestrahlt wurde.
Ja, also ja, haben wir uns sehr gefreut.
Genau, also die haben quasi, es ist ja auch wie so ein Schuldeingeständnis in Anführungsstrichen, ne? Oder es ist so, die haben sich den Spiegel vorhalten lassen, sagen wir es mal so.
Ich finde sowieso, die ARD geht gerade sehr offen damit um und zeigt ein eigenes starkes Interesse daran, was zu verändern. Also ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, die Zweiflers.
Nee, noch nicht.
Was gewonnen hat in Cannes, beste Serie, das ist ja eine so starke Serie. Das ist ja ein hervorragendes Beispiel davon, was Fernsehen in Deutschland auch theoretisch kann. Mhm. Es sind drei so tolle Frauenfiguren darin. Also man verliebt sich in jede und genau das ist doch das, was wir wollen, dass jede Generation erzählt wird und so erzählt wird, wie wir es auch erleben. Unsere Lebensrealitäten wollen wir gespiegelt sehen und nicht immer irgendwelche Sachen, wo man denkt, sowas gibt es doch gar nicht mehr. Solche altbackenen, klar, gibt es vielleicht auch irgendwo, aber wir sollten doch vielleicht vor allem Geschichten erzählen, an denen man sich orientiert, wo man was mit nach Hause nimmt, wo man, klar, man kriegt einen Spiegel vorgehalten, aber man will doch auch etwas bewegen oder etwas positiven Impuls geben. Und durch diese permanente Reproduktion von diesen Stereotypen macht man das halt nicht. Und in vielen Sendungen habe ich das Gefühl, die Spanne wird immer größer zwischen dem, was da gezeigt wird und dem, was wir in der Realität leben. Es gibt so viele unglaublich moderne Frauen, die sowohl Familie haben als auch Karriere. Und im Film werden Frauen immer noch gezeigt als, ja, wenn sie Karriere gemacht haben, dann haben sie sich aber mit der Familie verscherzt. Dann bestraft sie das Leben, weil sie sich nicht ordentlich gekümmert haben. Das ist das, was uns im Fernsehen immer noch erzählt wird. Und das hat ja mit uns nichts mehr zu tun.
Das stimmt. Wenn du jetzt diese Zeitspanne zwischen 50 und 60 nimmst, was wäre für dich so eine Geschichte oder eine Rolle, eine Figur, eine Frau, die du mal richtig gerne verkörpern wollen würdest? Welche Geschichte würdest du erzählen?
Also damit tue ich mich immer wahnsinnig schwer, weil es so unzählige Geschichten gibt. Es gibt, wenn man Lust hat, die Silke Burmeister macht ja die Plattform Palais Flux und das ist, findet man im Internet. Und da werden wöchentlich Frauen vorgestellt, die mit zwischen 50 und 60 oder auch darüber sich nochmal völlig neu erfinden und unglaubliche Sachen machen. Und da zum Beispiel kann man sich eine Inspiration holen. Also es gibt so unglaublich tolle Frauen. Also für mich ist halt, also was bei der Analyse auch nochmal sehr deutlich geworden ist, dass das Problem schon viel früher anfängt. Das Problem fängt schon mit den jungen Figuren, die erzählt werden, an, die eigentlich auch hauptsächlich über Sexualisierung funktionieren. Ne? Es geht bei den jungen Frauen immer darum, einmal erstmal um Optik, wie sie selber aussehen, dann, dass sie einen Mann finden und dass es ein Happy End gibt und dass sie dann glücklich werden, weil sie dann eine Familie gründen können. Also das ist ja mal so das Grundmuster.
Also quasi immer in Beziehung zu jemand anderem und gar nicht für sich selbst stehen. Ne?
Genau.
Ja.
Und das ist dann das Glück, was sie finden. Und wenn man natürlich nur Frauenfiguren erzählt über eine Sexualisierung, dann fällt einem zu einer 50- bis 60-jährigen Frau, die einfach in diesem Lebensalter ganz andere Themen hat, auch. Was soll man denn da schreiben? So, klar, fällt einem da nichts mehr ein oder will einem nicht mehr einfallen. Es gibt dann auch eine gewisse Hemmung, ne? Es gibt ja eine gewisse Hemmung, ältere Frauenkörper zu zeigen, weil wir es gar nicht gewohnt sind. So. Und deswegen findet das eben auch nicht statt. Das heißt, man muss schon mal anfangen, Frauenfiguren, junge Frauenfiguren, ohne diesen Sexualisierungskontext zu erzählen. Es kann ja nicht sein, dass der einzige Konflikt, der einem zu jungen Frauen einfällt, in Bezug zu Männern ist. Also um mal ein ganz positives Beispiel zu bringen, ist zum Beispiel der Film Das Lehrerzimmer. Die Figur von Leonie Benisch, die komplett ohne Sexualisierung auskommt, ist eine absolute Ausnahme. Das gibt es fast nicht. Und das sind zum Beispiel Geschichten, die ganz toll und wichtig sind und eben genau das haben, was man sich wünscht. Eben man lernt was, man setzt sich auseinander, es gibt einen Konflikt, wo man selber sich fragen kann, wie würde ich in dieser Situation umgehen? Ist ja nicht ein Film, der in irgendeiner Form weniger unterhält.
Nee, der war so stark.
Ja, ja. Genau. Mhm. Und darum geht es.
Mhm. Jetzt gibt es ja viele Kolleginnen von dir, die nicht mehr so gut beschäftigt sind. Ab 47 ist so eure Benchmark, die ihr gesetzt habt. Bei dir ist das ja anders. Was glaubst du, warum das so ist? Also jedenfalls, wenn ich mir deine Filmografie angucke, da ist kein Jahr, in dem du nicht gearbeitet hättest.
Ja, das liegt aber auch sehr stark daran, dass ich sehr viel Eigeninitiative da reinstecke. Das ist wahnsinnig anstrengend. Das ist auch nicht jeder so, sag ich mal, findet immer wieder die Kraft, auch aus dem Nichts heraus rauszugehen und sich zu verkaufen, weil darum geht es letzten Endes. Ich hatte auch Jahre, die wirklich hart waren. Also wenn man wirklich so ein halbes Jahr hinter sich hat, in dem man nichts verdient hat und dann musst du zur Berlinale, zu einer Party, wo dir alle erzählen, ach, was drehst du denn gerade? Ich mache gerade dies und das. Das ist nicht lustig. Und auch ich hatte schon Jahre, wo ich dann nach 5 Minuten gegangen bin, weil ich das gar nicht ausgehalten habe, weil es natürlich nach wie vor auch immer noch so ist, dass man denkt so, ja, okay, warum habe ich das jetzt nicht oder warum kann ich nicht, warum komme ich da nicht vor? Das ist die unangenehme Seite des Berufes. Und da ich das auch nicht so gut aushalte, mache ich dann halt eigene Sachen. Aber das ist auch nicht jeder in der Lage dazu, das zu machen. Ne? Also ich habe, bevor ich Schauspiel studiert habe, habe ich Germanistik und Theaterwissenschaften studiert. Und ich hätte mir gut vorstellen können, Dramaturgin zu werden. Und das ist auch etwas, wo ich eine Leidenschaft habe. Das heißt, ich baue mir meine Lesungen selber. Ich kann das aber auch, ne? Ich habe das sozusagen gelernt. Und das macht mir auch Spaß, mich da zu vertiefen und Sachen zu entwickeln, Sachen entstehen zu lassen. Ich habe auch 10 Jahre lang, ich hatte mit dem Stefan Bachmann zusammen und nochmal anderen Leuten hatten wir ein Off-Theater in Berlin. Das hieß Theater Affekt. In der Zeit habe ich auch nicht nur als Schauspielerin gearbeitet, sondern auch als Choreografin. Es hat mir großen Spaß gemacht. Das heißt, ich bringe ja noch andere Sachen mit, die ich jetzt auch nutzen kann. Da habe ich vielleicht einen Vorteil. So, das heißt, ich bin nicht komplett abhängig davon. Ich sitze nicht zu Hause und warte auf den Anruf. Da bin ich gar nicht der Typ für. Oder ich mache halt Kampagnen oder andere Sachen. Das heißt, ich bin immer in Bewegung auf jeden Fall.
Mhm. Habt ihr mit der Kampagne jetzt noch weitere Pläne?
Ja, natürlich. Also das ist ja, wir haben immer gesagt, das ist so, die Kampagne ist so, wir haben so einen Aufschlag gemacht, den Ball ins Rollen gebracht und das läuft die ganze Zeit weiter. Also es ist, also sie ist sozusagen wie immer präsent. Also AutorInnen, RegisseurInnen gehen in Redaktionsgespräche mit der Kampagne im Gepäck sozusagen in eine andere Gesprächssituation. Ne? Also das, dadurch, dass sie so erfolgreich ist, ist das auch ein Argument mittlerweile. Das heißt, das ist ja gar nicht mehr wegzudenken. Und der nächste Schritt zum Beispiel mit der ARD Digeto ist, dass wir planen runde Tische. Ich habe jetzt halt sehr viel gearbeitet, weil ich am Theater gerade in Hamburg gespielt habe. Aber jetzt sind wir dabei, das auf den Weg zu bringen, dass wir diese runden Tische planen. Wir haben auch grundsätzlich mit dem ZDF eine Verabredung. Das sind wir jetzt, müssen wir jetzt gucken, dass wir da einen Termin hinkriegen. Genau, das sind die Sachen, die weiter passieren. Nein, also das lassen wir jetzt nicht mehr los, das ist ja klar. Wir hatten gerade eine Kooperation mit dem österreichischen Wirtschaftsministerium. Mhm. Auch die haben eine Drehbuchausschreibung gemacht und da sind jetzt 4 Stoffe gefördert worden. Auch, also da war sozusagen, die haben einen Drehbuchwettbewerb auch seit einigen Jahren, der heißt Heldinnen in Serie. Und warum das Wirtschaftsministerium? Weil die daran interessiert sind, MINT-Berufe für Frauen interessant zu machen. Das heißt, die Hauptfigur in der Serie sollte eben einen MINT-Beruf haben. Und
also
einen naturwissenschaftlichen Beruf. Und da sie auch Fan unserer Kampagne waren, waren sie interessiert daran, dass wir uns zusammentun. Und deswegen hieß der Wettbewerb dieses Jahr Heldinnen in Serie Let's Change the Picture. Und die Hauptfigur sollte nicht nur einen MINT-Beruf haben, sondern eben ab 55 Jahre alt sein. Und ich war in der Jury auch und die 21 Stoffe, die da eingereicht worden sind, waren wirklich großartig. Also ja, ich hätte eigentlich alle 21 gefördert. Also es war wirklich schwierig, dann eine Entscheidung zu finden. Das war ganz toll. Also deswegen, es ist auf jeden Fall viel in Bewegung. Also genau, also ich habe nächste Woche noch einen Termin mit einer Kollegin, die das in der Schweiz nach vorne bringen will. Also wir sind jetzt, ach so genau, eine Kollegin hat mich aus Dänemark angerufen. Die sind auch interessiert, das für die skandinavischen Länder auf den Weg zu bringen. Natürlich müssen wir, also Sigge und ich müssen ja auch irgendwie von irgendwas leben. Das ist ja ehrenamtliche Arbeit. Wir müssen halt gucken, zwischendrin immer auch noch Sachen zu machen, was die Miete zahlt. Ja. So. Aber genau, und dann, wenn wir Zeit haben, dann bringen wir das voran.
Ja, aber Wahnsinn. Guck mal, das ist vor einem Jahr gestartet, wie viel ihr schon erreicht habt. Also Glückwunsch.
Ja, und ich glaube, das Wichtige ist, also das Wichtigste an der ganzen Sache war, was eine große Veränderung gebracht hat, war dieses sich miteinander verbinden. Weil wir ja, also hat man ja jetzt auch gemerkt an dem, was ich erzählt habe, ist ja immer dieses so, es kann nur eine geben, ne? Das ist ja tatsächlich bei uns Frauen im Patriarchat leider noch ein Riesenthema. Und das war bei uns Schauspielerinnen auch ein sehr, sehr starkes Thema. Ne? Weil wenn es nur eine weibliche Hauptrolle gibt und 25 Männer drumherum, dann ist es natürlich eine Konkurrenzsituation, das ist ja ganz klar. Und wir haben uns miteinander verbunden. Und das ist, also neben dem es auch eine größere Veränderung bringt, ist es einfach wahnsinnig schön, dass es einen ganz anderen Austausch gibt und nicht mehr dieses Ellbogen-Dings. Das ist wirklich unglaublich.
Ja, also, man kommt zusammen einfach viel weiter, ne?
Ja, und Kolleginnen, wo ich weiß, dass man sich eher so betrachtet hat, weil man dachte so, kommen und nehmen einen in den Arm und sagen, super, das war das Stärkste überhaupt, dass wir gesagt haben, nein, wir lassen uns nicht mehr spalten durchs Patriarchat, sondern wir verbinden uns. Und das ist das Einzige, also die einzige Möglichkeit, wirklich was zu verändern.
Das wäre eigentlich jetzt schon ein super Schlusswort, aber ich würde ganz gerne noch wissen, was du jüngeren Kolleginnen raten würdest, wie sie sich vorbereiten auf diese Lebenszeit und vor allem in Bezug auf ihre Arbeit.
Also ich hoffe natürlich, wenn jemand, der jetzt Anfang 20 ist, dass der in 25 Jahren eine völlig andere gesellschaftliche Situation vorfindet und das sich komplett überholt hat. Also die Möglichkeit gibt es jetzt auf jeden Fall. Grundsätzlich rate ich aber jeder Kollegin, dass sie sich so umfassend in Stellung bringt, dass sie eben nicht nur auf diesen Beruf angewiesen ist. Weil, also wenn man jetzt nur von dem Status quo ausgeht, den wir jetzt haben, die meisten gehen dann aus dem Beruf. Das ist einfach so, weil das finanziell gar nicht möglich ist.
Mhm. Alles klar. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine und eure wertvolle Arbeit.
Dankeschön.
Die Frauen sichtbar zu machen.
Danke.
Richtig, richtig toll. Herzlichen Dank.
Danke, dass ich da sein durfte.
Na klar. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast und die Gespräche mit den Frauen gefallen oder sogar weiterhelfen, dann teilt doch 50 über 50 gerne. Ihr könnt auch ein paar Sternchen bei eurer Streaming-Plattform vergeben oder sogar einen Kommentar schreiben. Das hilft dabei, noch mehr Frauen zu erreichen, die auch von den Gesprächen profitieren können. Vielen Dank für eure Unterstützung.